Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Als erstes Mal sind diese sogenannten Stammkorrespondenten natürlich kleine Platzhirsche vor Ort. Und es heißt nicht zwingend, wenn sie über den Alltag zum Beispiel in Israel berichten, dass sie auch über den Gaza-Konflikt fähig sind, richtig zu berichten. Das heißt also, in dem Bombenhagel, den die Israelis damals ja nun haben über dem Gazastreifen niedergehen lassen, trotzdem noch Filmberichte in aller Ruhe zu produzieren. Das ist eine Fähigkeit, die lernt man im Laufe der Jahre, die nicht ohne Risiko ist, die der Standardkorrespondent kaum machen wird. Und ich habe es halt immer wieder erlebt, dass wenn ich wichtige Fragen hatte, zum Beispiel, dass die Leute, die sich als ehemalige Minister ausgaben und sie hatten 150 Lebensläufe aus dem Land dabei, er war prompt nicht darunter. Wenn sie dann die Heimatredaktion anfragen und die Heimatredaktion passt aus Überarbeitung, weil es keinen richtig zuständigen Redakteur gibt, der sie dann unterstützt, dann ist was faul.
Der für die ARD berichtende freie Krisenkorrespondent Christoph Maria Fröder vor 4 Jahren im Radio 1 Medienmagazin. Im Nachrichtenmagazin Der Spiegel von letzter Woche wird er nun zitiert mit den Worten: Ich habe es einfach satt. Nach 50 Jahren Journalismus für die ARD sei er durch mit der Tagesschau und Tagesthemen. Dies sei kein journalistisches Umfeld mehr für ihn. Wir hören ihn gleich hier im Interview. Außerdem im Radio 1 Medienmagazin in der Ausgabe vom 14. Februar 2015 zum 10. YouTube-Geburtstag auf Tuchfühlung mit dem Neuland. Die Fernsehbranche sucht Internetstars und Faszination Medien. DVD stärkt Medienkompetenz Jugendlicher und Erwachsener. Und das alles
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
In Bagdad, jetzt live zugeschaltet, Christoph Maria Fröder. Herr Fröder, wie ist die Situation in diesen Minuten?
Also im Moment stehe ich hier in dem Hotel Palestine. Das ist mittlerweile auch von den Amerikanern besetzt. Vorne auf dem Parkplatz stehen etwa 10 bis 12 Panzer. Wir wissen nicht so ganz genau, ob sie uns beschützen oder was hier passiert. Direkt in unmittelbarer Nähe von mir sitzt ein amerikanischer Marine, da wo früher der Zensor gesessen hat. In die Stadt dürfen wir derzeit nicht hinein. Man hat uns gesagt, es wäre so eine Art Ausgangssperre, auch für uns Journalisten. Ich habe allerdings gesehen, dass vereinzelt wohl Kollegen doch hinausgegangen sind.
Denkmäler des Diktators werden von einer aufgebrachten Menge zerstört. Da entstehen Bilder von hoher Symbolkraft, vergleichbar mit dem Hissen der roten Flagge auf dem Reichstag 1945. Wie sicher können wir sein, dass diese Bilder echt sind, dass hier nichts inszeniert wurde?
Das ganz große Problem ist gerade bei der Statue, die hier unmittelbar vor dem Hotel heute am späten Abend heruntergerissen wurde. Da waren mehr Kameras als Iraker anwesend, mehr Reporter mit Fotoapparaten. Und letztlich haben solche Geräte eine magische Wirkung auf die Bevölkerung. Sie fangen in solchen Momenten, in früheren Monaten an, Saddam Hussein zu preisen. Jetzt versuchen sie, die Amerikaner zu preisen. Man muss da sehr vorsichtig sein. Ich habe versucht, bei meinen Reportagen es immer so zu machen, dass wir möglichst mit versteckter Kamera nahezu gedreht haben, deutlich gemacht haben, dass wir diesen ganzen Firlefanz nicht mitmachen, sondern dass wir das normale Leben versuchen, so nah wie möglich abzubilden.
Der Krisenreporter Christoph Maria Fröder im ARD Brennpunkt vom 9. April 2003, live aus Bagdad, einer seiner zahlreichen Berichtsorte aus den Krisenregionen weltweit. Kann man sagen, Herr Fröder, und damit guten Abend per Skype, Sie kennen die Welt von Ihrer dunkelsten Seite?
Ja, das kann man mit Sicherheit sagen. Ich habe vom Biafra-Konflikt angefangen über Vietnam, praktisch alle Dekolonisationskriege in Afrika erlebt und auch sehr intensiv halt eben aus den Schwerpunkten der letzten Jahrzehnte berichtet. Das ist immer wieder die Kehrseite der Medaille gewesen, aber es ist halt eben auch ganz wichtig, dass man darüber berichtet, weil nur so kann man der Politik zeigen, was vor Ort wirklich passiert. Denn die großvolumigen Sprechblasen von Politikern, die da in der Region arbeiten, die haben mit der Wirklichkeit nichts gemeinsam. Da ist der scharf recherchierende Krisenreporter erforderlich. Der muss das zurechtrücken. Der muss auch zeigen, wie weit, zum Beispiel, denken Sie an das Beispiel Islamischer Staat. Die geben ja ständig eigenes Propagandamaterial auf den Sender. Da muss man einfach mal nachkontrollieren, was stimmt davon. Ich würde so ein Dorf mir als Idealfall vorstellen, das leider von dem Islamischen Staat heimgesucht wurde, und mal zählen, wie viele Leute sind wirklich umgekommen, was ist wirklich passiert und wie ist das im Vergleich zu deren eigener Propagandadarstellung.
Nun, so scheint es, wenn man Ihr Interview mit dem Spiegel in der Ausgabe Nummer 7 liest, sind Sie nicht der Krisen und Kriege überdrüssig, sondern haben vor dem ARD-Nachrichtenjournalismus kapituliert. Was hat Sie resignieren lassen?
Also ich sehe halt einfach, dass ein Grundproblem nicht angegangen wird, nämlich dass der einzelne Korrespondent in der Krise sowieso überfordert ist, wenn er umfassend und sauber berichten will. Was wir brauchen, ist den Mut zur Teamarbeit. Das kann nur durch die Chefredaktion ARD Aktuell zum Beispiel hergestellt werden. Der Reporter und der Sonderkorrespondent, die müssen vor Ort sein und müssen sich gegenseitig abstimmen, ergänzen. Es darf nicht das passieren, was heute der Alltag ist, dass ein Stringer mit einem Team unterwegs ist oder ein Producer. Ein Stringer ist ein Kontaktmann, ein Producer ist ein Produktionsleiter, würde man auf Deutsch sagen, Bilder drehen und der Korrespondent gar nicht vor Ort war, weil er vor lauter Berichterstattung aus dem Schneiderraum nicht wegkommt. Das ist falsch. Mir haben zum Beispiel Kollegen gesagt, du bist doch ein Spinner, dass du immer noch vor Ort unmittelbar am Ball bist und die einzelnen Sequenzen beobachtest, deinem Kameramann klare Anweisungen gibt, was gedreht wird und dann halt eben auch diese Einschätzung, die du da vor Ort gewonnen hast, transportierst. Das ist doch längst vorbei. Wir können es doch heute aus dem Internet bedienen und im Internet ist viel mehr drin, als die meisten sich das vorstellen können.
Was ist das Problem genau? Sind es die Strukturen? Ist es die Chefredaktion? Sind es ganz konkrete Personen?
Ich denke, wir haben Krisenberichterstattung, obwohl ich da bestimmt 5 oder 6 Exposés dazu geschrieben, nie bis zu Ende gedacht. Das geht in der Routine unter. Da ist im Grunde per Zufall, weil der Korrespondent halt eben da vor Ort ist, ist er plötzlich der Beauftragte für solch eine Krise und muss sie meistern. Kann er nicht, würde ich behaupten. Er kann zuarbeiten, gemeinsam mit jemand, der sich spezialisiert hat auf Krisen, denn sie müssen bei Krisen, müssen sich alle möglichen kreativen Dinge einfallen lassen, um die Bilder zu bekommen und auch die Interviews zu bekommen. Ich will das mal an so einem Beispiel benennen. Wenn Sie jetzt immer wieder hören, Ukraine, da sollen russische Kämpfer vor Ort sein. Da hält Poroschenko plötzlich Pässe in die Kameras, wie alle wissen. Es gibt weder bei den Militärs diese normalen Pässe, die haben entweder militärische Marken, das sind meist so Blech- oder Bronzemarken, oder die haben Militärausweise. Es muss doch wohl möglich sein, dass wir 2, 3 Leute abstellen, die einfach mal diese Kernfrage, die ja im Moment die Politik ganz, ganz intensiv beschäftigt, abklären. Da müssen Leute nahe der ukrainischen Grenze auf der russischen Seite versuchen, Kämpfer, die drüben gewesen sind, zu finden, mit denen Interviews zu machen. Und ich sage Ihnen, alleine wenn Sie die russischen sozialen Medien durchsehen, all diese Kämpfer haben einen Achillesferse. Sie werden mit Sicherheit Bilder von ihrem Einsatz in solche sozialen Medien setzen. Und wenn man sie dann aufsucht und mit ihnen darüber redet, werden sie voll stolz erzählen, was sie gemacht haben. Solche Beweise, glaube ich, das könnte man also im Grunde durch ein ganz kleines Krisenteam zusammenstellen und herausrecherchieren. Leider wird dieser Ansatz gar nicht erst gemacht.
Die Tagesschau hat aber Spezialisten, die genau das nämlich tun, zu sehen, was die Social Medias anbieten, was ist Fälschung, was ist nicht Fälschung.
Naja, das ist ja nur der Versuch zu prüfen, was nehmen wir ins Programm und was nehmen wir nicht ins Programm. Ich gehe ja deutlich weiter. Ich sage, man muss als erstes mal vor Ort versuchen, zusätzlich diese Social Medias sozusagen nur als weiteren Stein für die Recherche nehmen. Ich will die ja gar nicht veröffentlichen. Das ist ja das große Dilemma, dass wir hier von einer digitalen Revolution im Grunde überrannt werden und der normale Reporter kann im Grunde mit diesen neuen Techniken nur sehr, sehr begrenzt umgehen. Das ist ja auch in den Jahrzehnten sehr schwierig geworden. Wenn Sie überlegen, als ich anfing, da war Telex das modernste Gerät. Heute können Sie per Satellitentelefon ganze Filme mittlerweile übertragen. Sie können jedes Bild, was Sie irgendwo bekommen, zusammenstellen, nur das darf nicht sein.
Aber ist das nicht eher eine Frage an die Ausbildung der Korrespondenten? Sie scheinen das ja zu beherrschen, aber möglicherweise ist man dann tatsächlich mit Manpower, also mit personeller Aufstockung vielleicht gedient oder mit einer speziellen Krisenausbildung in allen Techniken, die Sie gerade erwähnten. Es ist gar nicht so sehr ARD aktuell in Hamburg das Problem.
Naja, wenn ARD aktuell sagen würde, wir sind da unzufrieden, wir wollen das so nicht weiter in Zukunft, dann würde sofort was passieren. Aber es ist ja nicht nur jetzt die Technik alleine. Denken Sie doch mal nur, wie intensiv wir nachgebetet haben in den gesamten Nachrichten, als Tsipras in Griechenland den Wahlkampf führte, was daraus werden wird. Hat mal irgendeiner sich mal zurückgelehnt und hat gesagt, der Mann tritt an und er macht im Großen und Ganzen das, was die Vorgängerregierung versäumt hat. Er sagt, wir werden hier nicht die Unterschicht weiterhin drangsalieren und durch Sparmaßnahmen noch weiter aushungern lassen, sondern wir wollen rangehen an die Reichen. Dem Mann muss sich doch im Nacken sitzen und muss ihn praktisch stündlich fragen, was konkret machen Sie? Und erst wenn ich solche Belege habe, dass er entweder nichts macht oder dass er wirklich da ein Konzept erarbeiten lässt und auch einen Plan hat, wie er das machen kann, kann ich doch darüber fundiert berichten. Stattdessen haben wir viele Klischees davon gehabt, Linke unterstützen Linke und sonst was, dass hier aber plötzlich mal jemand antrat und sagte, dieses Land ist verseucht durch Korruption. Wir müssen dieser Korruption entgegenwirken. Das hat sich in den Medien praktisch sehr, sehr wenig niederschlagen. Es hat es schon vereinzelt gegeben, aber nur in Nebensätzen. Aber das muss man so einen Kernpunkt machen. Einfach mal sagen, da ist eine neue Gruppe. Freunde, wir setzen euch auf den Prüfstand. Ihr müsst uns jetzt zeigen, beweisen, was ihr wirklich angeht.
Wie man das vielleicht machen kann, Herr Fröder, nach der nächsten Musik. Radio 1. Mit dem Medienmagazin und wir sprechen über die Kritik von Christoph Maria Fröder. Er ist, korrigieren Sie mich, Herr Fröder, seit mindestens 50 Jahren im Einsatz für die ARD und waren auch in Bagdad, als der für uns weltweit bekannte Peter Arnett live vom Dach berichtete. Sie haben damals auf ein Interview mit Saddam Hussein verzichtet und sich damit nicht weltweit in Erinnerungen bringen können, auch nachträglich, weil sie eine andere Form des Journalismus praktizieren, nämlich nicht einfach nur Aufmerksamkeit erregen, sondern die Wahrheit muss raus. Die Wahrheit. Ist das Problem momentan im Krisenjournalismus? Was sagen Sie?
Ich denke ja. Also es gehört schon viel Mut dazu, wenn Ihnen ein solches Interview angeboten wird, die Bedingungen aber derartig von der Zensur geprägt sind, dass ich damals gesagt habe, das machen wir nicht, weil wir sind ein unabhängiges Network, eines der größten in Europa, und wir sind nicht bereit, uns hier irgendwelche diktatorischen Bedingungen diktieren zu lassen. Da waren die ja völlig irritiert, der Informationsminister, den ich immer konsequent als Propagandaminister angesprochen habe, ist dreimal in mein Hotelzimmer gekommen und hat also gesagt, dass er Probleme bekommt, wenn ich dazu im Interview nicht hingehe. Ich habe gesagt, ändern Sie die Bedingungen. Wenn ich Nachfragen stellen kann, selbstverständlich. Wenn ich das eigene Kamerateam mitnehmen kann, selbstverständlich. Und die Kassette nehme ich auch wieder mit. Und das wollten sie alles nicht. Sie wollten die Zensur, sollte das Kamerateam stellen. Sie wollten die Kassette anschließend durchsehen und dann erst nach 2-3 Tagen wiedergeben. Peter Arnett hat etwa 30-40% des Materials und seiner Fragen geschwärzt bekommen und erst dann die Kassette zurückgehalten. Das ist unmöglich, sowas darf man nicht mitmachen.
Aber dennoch passieren auch den gewieftesten Journalisten Fehler. Die ARD-Chefredaktion schreibt auf ihrem Blog, es gebe keine perfekten Nachrichten, aber dennoch üben sie Kritik. Warum?
Naja, es gibt sicherlich nicht immer den Idealfall. Aber es gibt häufiger Situationen, dass halt wirklich Kollegen, wenn sie zum Beispiel den Kollegen Lilischkis in den Brennpunkt gesehen haben, dem haben sie angesehen, dass er körperlich am Ende ist, weil die gesamte Zeit im Einsatz war. Warum da nicht 2 oder 3 Leute in solchen Krisen dazugegeben, die loyal sind, die sachkundig sind und die unterstützen und auch eigene Berichte machen, ohne sich ständig in den Vordergrund zu spielen? Schauen Sie, ich bin immer nur vor die Kamera getreten, wenn es gar nicht mehr anders ging, wenn die Redaktion das nachdrücklich verlangt hat. Mir macht ein gut gemachter Film viel mehr Freude, viel mehr Spaß, weil ich denke, das ist wirklich Information. Ob das Gesicht jetzt von Fröder zu sehen ist oder nicht, das ist mir so schnurzegal. Das ist immer auch mein großer Mangel, wenn solche Anfragen kommen, dass ich praktisch keine Fotos von mir habe. Und wenn Sie mal drüber nachdenken, wir haben solche Konflikte in Syrien beispielsweise. Da ist diese kleine Stadt Kobane. Die wird hochgepusht durch Berichte von der türkischen Seite und dann veräppt es. Das, was wir Nachhaltigkeit der Berichterstattung nennen, was wirklich zwingend ist, hat doch praktisch nicht stattgefunden, bis die Peschmergas die IS-Terroristen, die Kämpfer des Islamischen Staates aus der Stadt getrieben hatten. Warum war es nicht möglich? Ich wäre jederzeit, wenn es möglich gewesen wäre, mit der Chefredaktion dann eine Vereinbarung zu treffen, in diese Stadt in der Phase hineinzugehen und einfach mal zu zeigen, wie die Zurückgebliebenen, die Angst davor hatten, dass sie auf der Flucht sterben und sich gesagt haben, dann bleiben wir lieber hier in unseren Häusern und sterben hier und ein völlig neues gesellschaftliches Leben für sich organisiert haben. Da haben sich zwei, drei zusammengetan, die sind nachts in die Gärten, haben Obst, Gemüse gesucht, die anderen haben gekocht, der nächste hat aufgeräumt, sauber gemacht und so. Araber sind normalerweise enorme Individualisten, dass die sich in so einer Ausnahmesituation zusammenfügen und ein völlig neues Leben plötzlich führen, ist doch eine hochspannende Geschichte, das mal zu zeigen, was unter so einem enormen Druck, der durch Mörder, die 100 Meter, 200 Meter weit entfernt stehen und als Scharfschützen, dann plötzlich entsteht. Ich habe es, muss ich sagen, zutiefst bedauert, dass es nicht machbar ist, aber ich habe dieses Gespräch mit der Chefredaktion ARD aktuell gar nicht mehr geführt, weil der Chefredakteur hat mir ganz klar gesagt, Sie dürfen nur Bericht erstatten, wenn das über den zuständigen Sender für diese Region kommt. Ich bin nicht bereit, Berichte von Ihnen allein zu entscheiden, ins Programm zu nehmen. Damit gefährde ich meine Karriere. Und wenn ich zu meinem Heimatsender, dem Südwestrundfunk, zurück will, dann möchte ich dort wirklich Karriere machen und nicht durch Sie in irgendeiner Form eingeschränkt sein.
Schon seit Jahren beklagen ja Auslandskorrespondenten wie zum Beispiel auch Ulrich Tilgner hier im Medienmagazin Probleme mit der Heimatredaktion. Ist es nicht ein generelles Problem, dass vielleicht Empathie auf beiden Seiten unterentwickelt ist, dass auch vielleicht Korrespondenten lernen müssen, dass es einen Aktualitätsdruck gibt und dass da ganz andere Strukturen zum Beispiel in Hamburg oder in Mainz sind und dass man mit seiner Story ja vielleicht dann auch wirklich durchkommen muss und sagen muss, das ist wirklich, wirklich wichtig?
Ich sehe das genauso, wie Sie es gerade als Frage formuliert haben. Aber wissen Sie, das Problem ist halt eben einfach, Sie müssen dann adäquate Partner auf der anderen Seite haben. Ich sehe halt wirklich keinen Nachwuchs für Leute von dem Format von Fritz Pleitgen oder auch Nikolaus Brender, die eigenständige Entscheidungen getroffen haben, teilweise sogar gegen die eisernen Regeln der ARD und haben gesagt, die können es nicht, also machen wir es. Sie fahren sofort, wie Sie es geplant haben, los und machen es und machen vor allem gute Berichte. Ich werde gut genug bezahlt, hat mir zum Beispiel Nikolaus Brender gesagt, um diesen ganzen Papierkram, diesen Wust an Bürokratie selber zu erledigen. Und so haben wir es gemacht. Auf die Art bin ich 1991 nach Bagdad gefahren, in den zweiten Golfkrieg. Und das war nicht einfach. Sie mussten vor der Botschaft rein theoretisch zwei, drei Tage anstehen, der irakischen Botschaft, um Visum zu bekommen. Die ließen aber keinen rein. Ich bin dann einfach auf der Rückseite über den Zaun geklettert und irgendwann stand ich im Zimmer des Botschafters, habe den mit viel Empathie begrüßt, als wären wir die ältesten Freunde und da er viele Leute kannte, wusste er jetzt nicht so genau, wie gut wir uns kennen. Und wir haben dann Tee miteinander getrunken und so nach der 10. Tasse Tee habe ich irgendwie mehr oder weniger beiläufig meinen Pass hingelegt, das Visum noch, bevor ich hier wieder verschwinde, hatte seinen Mitarbeiter gerufen, der hat das Visum reingestimmt, wir haben nochmal drei Tassen Tee getrunken und ich bin vorne zur Tür wieder raus und war der Einzige, der in zwei Wochen da wohl offensichtlich ein Visum bekommen hat.
Lassen Sie uns ganz kurz noch resümieren, Ihre Kritik, Sie sind ja nicht müde, das seit Jahren zu formulieren, jetzt hört es sich so an, als ob Sie sich zurückziehen. Wie war die Reaktion auf die Kritik und werden Sie jetzt möglicherweise einen eigenen medienkritischen Blog starten?
Nein, ich werde sicherlich keinen Blog starten, aber ich habe sehr viel Zuspruch von Kollegen bekommen, die mich hinter vorgehaltener Hand angerufen haben, haben gesagt, wunderbar, dass es einer mal so klar gesagt hat. Es war nur ein kritischer Abteilungsleiter dabei, mit dem ich gesprochen habe. Die anderen haben gesagt, die Realität ist ja noch viel schlimmer, als du sie geschildert hast. Wenn du den Alltag heute erleben würdest, er ist so kleinkariert, dass wir manchmal uns fragen, lassen wir uns früh pensionieren oder machen wir noch die 5, 6, 8 Jahre, die wir noch vor uns haben. Und wenn eine Mannschaft mal so ein Gefühl hat, dass sie dort im Grunde gegen eine Wand anrennen, dass ihre Berichte nicht mit großem Enthusiasmus ins Programm gehoben werden. Denken Sie nur dran, wie häufig Berichte, ganz wichtige, die unter schwierigsten Bedingungen, teilweise Lebensgefahr, zusammengetragen worden sind, irgendwann so gegen Mitternacht gesendet werden. Das ist für ein Informationsprogramm, wie die Öffentlich-Rechtlichen es sein sollen, einfach unwürdig. Und sie entmutigen dann auch den Korrespondenten. Und ich kann nur sagen, bei mir ist auch ein gewisses Maß an Frust, weil ich gerade eben immer sehr intensiv aufgestanden bin und Klartext geredet habe und mich nicht davor gescheut habe, dass ich dann plötzlich im Fokus stand von sehr kritischen internen Diskussionen. Wir müssen nicht nur nach außen Klartext reden, wir müssen es vor allen Dingen auch nach innen tun. Und da sehe ich halt nach wie vor, dass es schwierig ist, eher schlechter geworden ist in den letzten Jahren, bedauerlicherweise.
Meint Christoph Maria Fröder, Krisenjournalist für die ARD tätig. Ich bedanke mich für diese offenen Worte.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und gleich Daniel Buß. Ergänzend sei noch zu dem Interview mit Christoph Maria Fröder erwähnt, dass ich auch bei ARD aktuell in Hamburg angefragt habe. Der erste Chefredakteur ist leider krank, der zweite sehr stark integriert in die Berichterstattung morgen zur Hamburg-Wahl. Wir sind für nächste Woche verabredet. So, Sie müssen jetzt tapfer sein, liebe Beitragszahlerinnen und Beitragszahler, weil thematisch gibt es jetzt wirklich einen absoluten Break. Ich tue mir den immer selber gerne an auf YouTube, wenn ich mich irgendwie gruseln will. Hören wir doch einfach mal ganz beliebig ins Netz hinein.
Hallo Leute, freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich mache heute mein What's in my bag Update. Ich habe, glaube ich, das letzte Video war letztes Jahr und ich zeige euch einfach jetzt mal den Inhalt meiner Tasche dieses Jahr. Das ist die Tasche, die ich zurzeit am häufigsten trage. Die ist von Forever 21. Das ist so eine Leder, also so eine Fake-Ledertasche. Aber ja, so eine mittlere Größe ist ganz gut für den Alltag.
Der Film heißt What's in My Bag. Also da zeigt Fanny Pilgrim, was in ihrer Tasche ist. Es gab mal hier in Berlin News Talk, wie der Name schon sagt, ein Talkradio. Und da war das auch mal Thema. Was tragen Frauen in der Handtasche? Offenbar ist das wirklich eine Frage, die sich viele stellen. Das Video ist zigfach angeklickt, bietet mittlerweile für Menschen, die wissen wollen, was in anderen Taschen ist, beziehungsweise selbst den Drang haben, es anderen zu zeigen, Möglichkeit, damit sogar Geld zu verdienen. Im Studio ist Daniel Buß. Was hast du in deiner Tasche? Ich sehe gar keine. Du bist also gar kein potenzieller Kandidat für solche Filmchen.
Ich bin sogar ohne Rucksack hier.
Weswegen wir uns darüber unterhalten, ist, vor 10 Jahren gab es den Start zu der Plattform, auf der das heute möglich ist, nämlich YouTube. YouTube unterstützt Stars, aber nicht nur YouTube. Es gibt eine Menge inzwischen sowas wie Verlage oder, wie soll man das nennen, Netzwerke, die YouTuber hochpushen, weil man damit eine ganze Menge Geld verdienen kann. Jetzt gab es dieser Woche mit dem Medienboard Berlin-Brandenburg, genau, und YouTube selbst eine Informationsveranstaltung 10 Jahre YouTube. Wie professionell ist denn die Szene, Daniel?
Also das ist schon eine richtige Industrie, die da inzwischen angewachsen ist. In den USA ist die nochmal deutlich größer als jetzt hier bei uns in Berlin zum Beispiel, aber sie wächst. Also es gibt diese Multi-Channel-Networks, die tatsächlich Stars kreieren und aufbauen. Das ist so ein bisschen wie in der Fernsehindustrie vor ein paar Jahrzehnten, dass das so eine Neulandstimmung ist, so eine Aufbruchstimmung, so eine Start-up-Stimmung. Das ist auch ziemlich viel Geld inzwischen in diesem Markt, weil die Werbeindustrie natürlich die Zielgruppen dort viel genauer auch ansprechen kann, als das im klassischen Fernsehen in den Werbeinseln der Fall ist. Das Problem ist offenbar eher, dass noch nicht genug YouTube-Stars da sind, um all das auszureizen, auszuschöpfen, was da an Monetarisierung überhaupt möglich ist. Und deshalb versuchen jetzt alle möglichen Kräfte da sozusagen neue Stars auch zu finden. Und YouTube selbst hilft auch nach. Sie wollen zwar keine eigenen Inhalte produzieren, also nicht als Medieninhalteanbieter letztlich aufbieten, sondern nur als Plattform. Und die helfen dann eben bei der Infrastruktur. Und auf dem Termin in Berlin in den Google-Räumen, YouTube gehört ja zu Google, habe ich mit Andreas Briese darüber gesprochen. Er ist Partnership Manager, also kümmert sich im deutschsprachigen Raum um die Stars auf seiner Plattform. Und er hat mir erklärt, wie YouTube das letztlich macht, nämlich mit sogenannten Creator Spaces, also Studios für YouTube-Stars, die es neuerdings etwa in London, New York und Tokio gibt.
Das sind Plätze, die offen sind für jeden, wo wir Leute, die Interesse haben, die Möglichkeit geben, kostenfrei zu produzieren. stellen tolles Equipment zur Verfügung, wo die andere Leute treffen können, um sich mit denen zu verbinden und wo wir selber auch unterrichten und denen dieses Wissen zu geben, was notwendig ist, um auf YouTube erfolgreich zu sein.
Wer kommt da rein?
Jeder kommt da rein. Es gibt eine Liste, da kann man sich anmelden, die Plattform ist offen.
First come, first serve.
Ich weiß es jetzt überhaupt nicht, wie das Auswahlverfahren ist, aber meines Wissens hat jeder eine Chance reinzukommen. Es würde mich nicht wundern, wenn es tatsächlich zeitlich geregelt ist.
Wir sind jetzt hier konkret am Standort Berlin. Hier gibt es so ein Studio noch nicht, oder? Steht das auf der Liste?
Deutschland ist für uns schon ein ganz wichtiger Markt, weil er einfach sehr speziell ist und ganz spannend ist. Deutschland ist einer der lokal geprägtesten Märkte. Wenn ich mir die Top 20 Kanäle in Deutschland ansehe, dann sind es tatsächlich meistens deutsche Kanäle. Was erstaunlich ist, was in anderen Ländern nicht der Fall ist. Zum anderen, finde ich, haben wir eine ganz tolle Szene, die geprägt ist von Gesichtern und Stars, die wirklich mittlerweile Top-Star-Charakter haben. Und von daher tun wir viel, um diese Szene zu entwickeln, um dieses Ökosystem zu entwickeln. Ob das ein Creator Space wird in Deutschland, das wäre natürlich eine schöne Idee, die wir sicherlich auch gerade prüfen und schauen mal, was daraus wird.
Ja, also nun muss man aber auch erstmal Talente eben finden, die man dann groß machen kann. Dafür setzt YouTube tatsächlich immer wieder auf Wettbewerbe verschiedenster Art, um Stars zu finden. Leute, die Spaß haben, eigene Kanäle aufzubauen und sich eben auch zu präsentieren. Nun eben tatsächlich mit dem Film und den Fernsehprofis aus Berlin-Brandenburg, da kommen quasi zwei Welten zueinander und auf der Präsentation hatte YouTube dann passenderweise auch zwei YouTube-Stars gleich mit dabei. Zum einen LeFloid, der wahrscheinlich der bekannteste inzwischen ist in Deutschland mit 2 Millionen Abonnenten auf YouTube. Gigantische Zahl, wie ich finde, der sehr erfolgreich Nachrichten präsentiert, witzig vor allen Dingen. Und Nilam Faruk, die vor allem auf Schmuck, Mode und Beauty setzt. Das gefällt fast 1 Million Nutzern. Die haben das abonniert. Mehr als viele Fernsehsendungen ja Zuschauer haben, muss man sagen. Auch sie ist über so einen Wettbewerb richtig groß geworden.
Das war für mich das erste Mal tatsächlich, dass YouTube ein Gesicht für mich bekommen hat. Also sonst, wenn du als kleiner YouTuber anfängst, ist es halt das große YouTube, das große Google meinetwegen. Und da habe ich bei diesem Wettbewerb mitgemacht und habe halt einfach viele Möglichkeiten bekommen. Und das ist quasi meine Geschichte. Ich kann nicht sagen, inwiefern dieser Wettbewerb tatsächlich dafür gesorgt hat, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Aber ich kann sagen, dass ich extrem viel gelernt habe und einfach auch super froh über die Anerkennung war, die mir entgegengebracht wurde in diesem frühen Stadium einfach.
Wer kann YouTube und wer sollte eher in andere Bereiche gehen?
Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Was mir immer wichtig ist, was man nie vergessen sollte, ist das Internet. Das Internet ist immer und das Internet vergisst auch sehr schlecht, muss man sagen. Das heißt, wenn man grundsätzlich schon mal sagt, damit ist es schwierig und da weiß ich nicht so richtig, sollte man sich echt mal kurz hinsetzen und überlegen, ist das dann wirklich das Richtige für mich? Und auch wie schnell das ganze Drive bekommen kann, da muss man gegebenenfalls drauf vorbereitet sein einfach. Aber grundsätzlich, wenn man den Traum hat, bin ich jemand, der sagt, jag deinen Traum hinterher und versuche es einfach, weil ich will nicht bereuen, was ich nicht getan habe, sondern lieber, was ich getan habe und was nicht geklappt hätte.
Das Medienmagazin hat ja auch ein paar Videos auf YouTube. Ja. Kann ich jetzt teilnehmen an Wettbewerb? Wie sind die Bedingungen?
Also es ist schon so, dass das Geld ja vom Medienboard kommt, hier von der Filmförderung. Das heißt, das muss einerseits ist es gebunden an die Regionalität. Du musst dich also hier tatsächlich mit der Region beschäftigen. Das Thema des Wettbewerbs ist die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg. Das muss vorkommen. Und wenn du dann diese bis zu 25.000 Euro bekommen solltest an Förderung, wenn du mitgewinnst, dann musst du die Kohle auch hier reinstecken. Also du musst hier in der Region produzieren oder dir zumindest Equipment leihen. Und das macht das Medienboard, weil sie einfach glauben, dass YouTube inzwischen eine große Szene ist, also wichtiger wird. Und das hat mir auch Elmar Gieglinger erklärt, der Chef des Medienboards.
Wir haben im Medienbereich, wenn wir uns so die einzelnen Plattformen angucken, dann gibt es eine Plattform, die in Sachen Wachstum, in Sachen Dynamik alle anderen bei weitem übertrifft. Und das ist YouTube. Und ob man es jetzt mag oder nicht, man muss einfach festhalten, dass Webvideo weltweit eine Plattform hat, die alle anderen deutlich überstrahlt. Und das ist halt nun mal auch YouTube.
Wir twittern gleich noch mal ein paar Informationen zu dieser Geschichte. Vielen Dank, Daniel_Buß bei Twitter. Radio 1 mit dem Medienmagazin. Wenn Sie nicht selber Medien produzieren, dann sind Sie wahrscheinlich unter Garantie selber Nutzer von Medien, irgendeines Mediums, glaube ich schon. Und dann kommen Sie auch vielleicht wie ich mal so an Grenzen, wenn Sie entweder Kinder haben oder auch Eltern, die nicht ganz klarkommen im Dickicht dieser Medien. Und ganz hektisch wird es ja dann meist, wenn irgendwelche Gefahren lauern. Das war Thema des Safer Internet Days in dieser Woche, aber grundsätzlich außerhalb solcher Aktionen gibt es natürlich immer mal wieder so den Bedarf, vielleicht mal nachzuschlagen und sich zu vergewissern, was sagt denn die Wissenschaft, die Pädagogik zu dem einen oder anderen Problem, ist das jetzt schon süchtig, was ich habe, jetzt 4 Stunden Medienkonsum und so weiter, und glücklicherweise gibt es ja inzwischen eine DVD, die heißt FAME, also Faszination Medien, und ich habe mit dem Redaktionsleiter dieser DVD gesprochen, er stellt sich jetzt selbst vor.
Ja, mein Name ist Leopold Grün und ich arbeite bei der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen als Medienpädagoge und habe quasi dieses Projekt Faszination Medien, diese DVD-ROM, diese interaktive DVD-ROM redaktionell gestaltet mit einem ganz großen Kollegium zusammen. Der Titel ist, finde ich, etwas irreführend, weil er das beschreibt, was sowieso jeder weiß, dass Medien faszinieren. Aber wenn man sich die DVD anguckt, dann merkt man, hier geht es darum, gerade diese Faszination ein bisschen transparent zu machen, die Wirkungsmechanismen zu ergründen und auch den geneigten Betrachtern etwas an die Hand zu geben, womit er sich selbst reflektieren kann, gerade wenn er sich der Faszination der Medien aussetzt. Welche Konzeption steckt dahinter?
Na, es steht im Prinzip dahinter, dass wir gesagt haben, erstmal gehen wir nicht davon aus, dass Medien grundsätzlich eine Gefahr darstellen. Sie sind ein völlig selbstverständlicher Bestandteil des Lebens und der digitalen Welt sowieso. Und dem haben wir uns ja auch gestellt, indem wir, sagen wir mal, nicht nur uns einer Thematik gewidmet haben, wie das Fernsehen oder dem mobilen Endgerät, sondern wir haben versucht, diese verschiedenen Medienthemen und aber auch so Mediendiskurse, die stattfinden, also auch moralische Diskurse in der Medienwelt einzubeziehen und erstmal davon auszugehen, ja, wir leben damit und es fasziniert uns auch immer wieder und trotzdem entstehen dadurch Fragestellungen und Überlegungen.
Nun kann ich mir vorstellen, es gibt ein sicherlich legitimes Bedürfnis, gerade Menschen, die mit Medien erstmal so ein bisschen kritiklos umgehen, damit vertraut zu machen, damit sie eine bewusstere Wahrnehmung ihrer eigenen Medienrezeption erstmal feststellen, beziehungsweise dass Eltern, die etwas hilflos sind, sagen, oh, hier kann ich mich daran orientieren, ich lege die mir mal in den Computer und sehe mir das dann an. Aber trotzdem hat das ja erstmal so ein gewissen Punkt, wo man sich überwinden muss, weil es ist ja ein Eingeständnis, dass man es selber nicht schafft. Wie knackt ihr denn dieses Problem, dass man sich nicht schlecht fühlt beim Verwenden eines Hilfsmittels?
Ja, interessante Frage. Ich versuche mal jetzt beim Nachdenken zu antworten. Wir haben unterschieden zwischen Themen und Diskursen. Das heißt, du bist sozusagen erstmal damit beschäftigt zu schauen, was schlagen die mir hier vor. Ja? Ich schaue mir an, welchen Themen widmen die sich. Da geht es um Communities, da geht es um Nachrichtenvermittlung und Filme und Videoclips und Computerspiele. Und auf der anderen Seite wäre ich sozusagen herangeführt an so Fragen wie, was ist denn Mediensucht? Was ist Gewaltdarstellung in den Medien? Privatheit in der digitalen Welt? Und dann geht es auch wieder um Prominenz. Da hat man erstmal das Gefühl, das sind ja völlig unterschiedliche Dinge, völlig unterschiedliche Themen und völlig unterschiedliche Diskurse. Und gleichzeitig haben wir aber gesagt, das passiert ja alles immer parallel. Wir wollten eben endlich mal etwas herstellen oder uns auseinandersetzen und den Lehrern und den Schülern zeigen, dass wir sehr wohl wissen, dass sie das alles immer gleichzeitig machen. Es strömen permanent bestimmte Medienthemen auf sie ein und sie müssen sich auch immer wieder irgendwelchen Diskursen aussetzen. Sei es nun, dass es die Eltern sind oder die Lehrer, die darüber diskutieren, aber die Lehrer diskutieren eben meistens einfach nur als sozusagen im Frontalunterricht. Und wir zeigen den Lehrern, es geht auch anhand von Beispielen zu zeigen und zu diskutieren und die Schüler eben mitzunehmen, zu sagen, hier, ihr könnt eure Meinung dazu äußern, ihr könnt euch analytisch damit beschäftigen, ja, lexikalisch, ich kriege viel über das Angebot, über die Nutzer, über die Geschichte des einzelnen Themas. Und dann verlange ich aber auch eine Haltung und auch eine Meinung. Und eigentlich versuchen wir letztendlich, den Lehrer da abzuholen und auch den Schüler gleichzeitig ein bisschen mit einer Begeisterungsfähigkeit in diese Thematiken und Diskurse hineinzuziehen.
Und auch Eltern. Also ich habe das unter dem Blickwinkel gesehen, dass ich ja auch, obwohl ich zumindest nach außen hin den Eindruck vermittelt, dass ich mich mit Medien beschäftige, aber doch festgestellt habe, dass ich nicht sattelfest bin bei bestimmten ganz konkreten Anwendungen zu Hause. Zum Beispiel, was ist Mediensucht eigentlich? Ist denn das, was die Statistik festgestellt hat, bis zu 4 Stunden Fernsehen täglich, also das ist ja unglaublich, ist das jetzt schon eine Sucht? Muss man ein schlechtes Gefühl haben, wenn man abends nach Hause kommt und die Kinder wollen einfach auch mal Fernsehen? Welches pädagogische Konzept sagt mir denn, wie hoch die Dosis ist, und sich einfach damit mal zu beschäftigen, gibt mir als Elternteil auch die Möglichkeit, mit so einer DVD mich zu orientieren, zu kalibrieren vielleicht sogar, um auch zu sehen, was sagt denn die Wissenschaft und so weiter.
Vielleicht zu dem Mediensuchtbeispiel ist ganz gut, weil es ist kein feststehender Begriff. Das sagt uns dort auch ein Sozialpädagoge, der sich damit beschäftigt, der aber täglich mit solchen Fällen zu tun hat, die zu ihm kommen und sagen, ich komme irgendwie nicht klar, ich komme da nicht mehr raus aus dieser Spielerei, beispielsweise bei Computerspielen, was übrigens so die häufigste, sagen wir mal, nachweisbare Form von Mediensucht darstellt. Aber einfach, dass man begreift, es gibt sozusagen einerseits, es gibt nicht diese moralische Kategorie, wenn du bestimmte Zeit vorm Fernseher sitzt oder parallel die Sachen nutzt, dass du mediensüchtig bist. Aber es gibt doch etwas, was in dir tickt und du spürst, okay, ich komme zu bestimmten Dingen nicht mehr. Ich komme zu bestimmten eigenen Sinneswahrnehmungen vielleicht nicht mehr. Es gibt keine personale Begegnung mehr, sondern es ist nur noch sozusagen über eine bestimmte Mattscheibe oder ein bestimmtes Endgerät, was da sozusagen an Kommunikation stattfindet. Und dann könnte es Formen der Sucht geben, die ist ja genauso wie, wenn man eben viel trinkt oder wie auch immer. Aber es bleibt eben nicht in dieser Falle stecken, dass man sagt, du bist auf jeden Fall schon süchtig und du hast ein Problem, sondern versuche dich einfach nur mal zu erinnern, wie geht denn eigentlich, wie verläuft dein Tagesablauf eigentlich? Versuch dir mal bewusst zu werden, wie läuft so ein Tag ab und was benutzt du an Endgeräten und das ist eigentlich so ein bisschen, hoffen wir, ein ganz großes Plus dieses Materials, dass es eben nicht mit diesem Zeigefinger agiert und trotzdem eine Reflexion erreicht.
Der Zeigefinger kommt nach meiner Meinung auch deswegen nicht zustande, weil man ja selber Herr des DVD-Anguckens ist. Also da wird man ja nicht so wie in so einer klassischen Lektion mit einem Lehrer konfrontiert, der irgendwas abarbeitet. So eine DVDs gibt es ja auch, die sehr pädagogisch teilweise ja heute noch bei ARD Alpha gezeigt werden, also die Filmaufnahmen, wo dann ein Bescheidwisser sagt, wie es richtig ist. Hier hat man die Möglichkeit tatsächlich zeitsouverän und auch vor allen Dingen in der Reihenfolge Anfang, Ende so zu wählen, wie man es will, welches Bedürfnis man hat. Und man findet auch Protagonisten, die glaubwürdig sind, gerade in so einer jugendlichen Zielgruppe. Ich sage nur mal zum Beispiel Thilo Jung, der ja selbsternannter Chefredakteur ist und sein Ding macht, indem er Leute interviewt, die von den Mainstream-Medien eher mit der Kneifzange angefasst werden oder überhaupt nicht vorkommen. Und der sagt, das ist ein Bedürfnis, ich bin neugierig, ich mache mein Ding im Internet und hat dadurch auch natürlich eine hohe Community, die ihn für authentisch hält, was er ja auch ist.
Mein Anspruch ist, ich gebe Informationen weiter und ich versuche Dinge so darzustellen, so zu erklären, damit die Leute daraus also ihre eigenen Schlüsse ziehen. Indem die Leute dann am Ende erstens ein bisschen mehr so gescheit wissen, wie Politik funktioniert und dass sie darauf basierend ihre entweder Wahlentscheidung machen oder indem sie die Zeitung anders lesen oder also quasi Nachrichten anders konsumieren oder sich dann eigenständig engagieren. Aber ich will dazu nicht aufrufen.
Diese DVD ist natürlich geeignet, auch mal wieder zwischendurch rausgeholt zu werden und jetzt nicht in einem ganzen Abend angesehen zu werden.
Auf keinen Fall. Das ist ja ein Medium und so wie wir es präsentieren, dass du es immer wieder zu einem Punkt, wenn du dich mit etwas beschäftigst, da war auch was dabei.
So wie so ein Lexikon eigentlich.
Ja, ein Lexikon auf der einen Seite beim thematischen Bereich, da geht es auch wirklich immer Angebot, Nutzer.
Man hat ein Problem und sagt, oh, vielleicht finde ich dazu was.
Richtig. Auf der anderen Seite gibt es ja auch immer wieder sozusagen eben so eine Auseinandersetzung, ob das mit dem eigenen Kind ist oder in der Schule ist oder im Kollegenkreis, wie auch immer. Auch da haben wir sozusagen die Möglichkeit, jetzt in so einen Diskurs hineinzugehen. Und deswegen würde ich niemals sagen, du musst die DVD so und so bearbeiten, sondern das ist ja sozusagen der Ansatz, der pädagogische Ansatz, sage ich jetzt mal, dass der Lehrer, der weiß, der beschäftigt sich mit der Frage von Privatheitsdarstellung oder von der Frage von Privatheit. Okay, haben wir was. Kannst du durchlaufen. Lauf diesen Diskurs durch. Ihr könnt es auch thematisch machen. Ne? Wir können auch beim Bereich Community oder auch Sexualitätsdarstellungen in den Medien, auch ein extrem zentrales Thema, wo man weiß, dass sich Lehrer natürlich schwer tun. Hier gibt es ein Hilfsmittel. Wir durchlaufen oder die Schüler durchlaufen eine Tour, wo sie sich sowohl mit dem Thema Pornografie beschäftigen können und auch mit der Frage von freizügigen Darstellungen in den sozialen Netzwerken. Also das, was vielleicht dem Lehrer schwerfällt, selbst zu thematisieren, wo es eine Form der Peinlichkeit gibt auch. Hier gibt es ein Hilfsmittel und benutze es einfach. Geh los, trau dich.
Und diese Aufforderung kommt von Leopold Grün. Er ist der Redaktionsleiter der DVD Faszination Medien. Sie können das ganz einfach googeln, Faszination Medien und dann vielleicht noch DVD und vielleicht noch FSF, wie Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen oder Bundeszentrale für politische Bildung. Und dann finden Sie es. Wenn nicht, dann gehen Sie auf Twitter.com Medienmagazin. Da habe ich den Link gerade getwittert.
Radio 1.
Und im Podcast Bonustrack reiche ich Ihnen das Interview mit Christoph Maria Fröder aus dem Jahre 2011 nach, mit dem die Sendung eingeleitet wurde, am Rande der Veranstaltung Mediendisput, Auslandsberichterstattung im Ausnahmezustand. Saturday, tatsächlich 29. Januar 2011. Der 29. Januar 1991 hörte sich in der ARD so zum Beispiel an.
In einem aufsehenerregenden Interview hatte der irakische Diktator Saddam Hussein mit dem Einsatz atomarer, bakterieller und chemischer Waffen gedroht.
Wir werden die gleichen Waffen verwenden, die von unserem Feind gegen uns verwendet werden, betonte Saddam Hussein in einem Interview.
We use the weapons that will be equitable, that will meet the weapons used against us.
Der amerikanische Fernsehjournalist Peter Annett berichtete, dass Saddam Hussein während des eineinhalbstündigen Gespräches sehr entspannt gewesen sei. Der irakische Diktator gab zu, die Ölpest am Golf als Mittel im Kampf gegen die alliierten Streitkräfte verursacht zu haben.
Damit ist auch Peter Annett weltweit bekannt geworden mit diesem Saddam Hussein-Interview. Was weniger bekannt ist, und das hat mich dann doch etwas verwundert am Rande der von vorhin zitierten Netzwerk-Recherche-Veranstaltung zum Krisenjournalismus, dass Christoph Maria Fröder für das deutsche Fernsehen auch vor Ort war in Bagdad und auch das Angebot hatte, Saddam Hussein zu interviewen. Er hatte abgelehnt, seine Gründe hören wir gleich, aber das ist sozusagen für mich so ein Fall, wo man dann entscheiden muss, will man weltweit berühmt werden, Schlagzeilen produzieren oder gibt es tatsächlich vielleicht sowas wie ethische Gründe, ein Interview mit Saddam Hussein zu verweigern. Aber ich frage ihn, ob im Nachhinein betrachtet es vielleicht nicht doch besser gewesen wäre, das Interview aufzuzeichnen und hinterher erst zu entscheiden.
Schauen Sie, ich habe die Zensur jeden Tag hautnah erlebt. Die haben versucht, uns morgens sozusagen beim Frühstück abzufangen, den ganzen Tag über zu begleiten. Und es hat schon sehr viel an Einfällen bedurft, um sie zwischendurch loszuwerden und einmal alleine zu arbeiten, ohne dass sie dabei waren und einem ständig über die Schulter guckten. Ich hatte zusätzlich halt eben das Problem, dass ich jemand, der in der ehemaligen DDR groß geworden war, als Aufpasser, als Minder dabei hatte. Insofern war mein Bedürfnis, die Zensur aus der Nähe kennenzulernen, zumal ich auch im Dauerkonflikt lag mit dem Staatssekretär als auch mit dem Propagandaminister. Er sagte zwar, er sei Minister of Information, ich habe ihn immer als Propagandaminister gezielt angesprochen, was ihn fürchterlich geärgert hat. Also da gab es keine Defizite. Und Saddam Hussein hatte ich schon 2-3 Mal vorher erlebt und damals konnte ich ihm spontan das Mikrofon unter die Nase halten. Und wenn ein Interview so vorbereitet wird, dass Sie Fragen einreichen müssen, klar gesagt bekommen, Sie bekommen keine Übersetzung, dürfen auch keine Nachfragen stellen und das gesamte Filmmaterial wird anschließend kassiert. Nicht mal das eigene Kamerateam durfte es drehen, sondern das Palastteam. Und dann geht es in die Zensurbehörde und die Zensurbehörde guckt, ob er sich an irgendeinem Punkt unklar, möglicherweise widersprüchlich ausgedrückt hat und schwärzt es. Peter Arnett hat, soweit ich das weiß, ganz offen nie darüber gesprochen, mehr als die Hälfte des Interviews geschwärzt bekommen. Das hat mir völlig ausgereicht. Ich wusste es von ihm, ich konnte es unmittelbar über den Sender erzählen, wie es abgelaufen ist und konnte klipp und klar sagen, wir haben hier eine andere Entscheidung getroffen, in Absprache mit der Zentralredaktion und haben gesagt, diesen Dingen unterwerfen wir uns nicht. Wir hatten ganz klar durch diese Zensur erhebliche Einschränkungen. Das Schlimmste war, dass wir uns nicht frei bewegen konnten und nicht entscheiden konnten, wir gehen heute dort und dorthin, sondern dass wir quasi im Bus meistens irgendwo hingekarrt wurden. Das waren erschwerte Bedingungen, die mir persönlich auch sehr an die Nieren gegangen sind, weil ich sie im Grunde nicht praktizieren wollte. Und die großen Glanzstücke waren halt die, also in der ARD, aber auch halt bei CNN gesendet worden sind, weil die haben ja auch meine Beiträge, weil wir über Atlanta überspielten, mit Genuss gesendet, weil sie sagten, da kommt immer noch ein bisschen mehr raus, wenn wir es mal geschafft hatten, die Zensur auszutricksen. Aber es bedarf halt einen enormen Aufwand an Gehirnschmalz. Sie müssen den Minder loswerden. Sie müssen den Beitrag schneiden in seiner Abwesenheit. Sie müssen ihn wiederum anders bezeichnen, auf Arabisch. eine falsche Bezeichnung auf die Kassette. Und sie müssen, wenn es irgendwie möglich ist, weil die verlangten sogar teilweise Kopien, eine Kopie vom Tag zuvor machen und ihnen diese Kopie, weil sie es nicht auseinanderhalten konnten, in die Hand drücken. Und erst dann hatten sie halbwegs eine Gewissheit, dass sie überhaupt zu dem Flyaway, also dem Sender, kamen, um das Stück abzusetzen. Da war manchmal der Aufwand derartig groß, dass ich nur sagen kann, also ich habe erlebt, was Zensur ist in der Praxis und ich kann sie gut vermissen.
Wenn Sie jetzt mal so die letzten 20 Jahre Revue passieren lassen, ist die Berichterstattung manipulativer geworden, von außen manipulativer und auch, weil Journalisten möglicherweise zu bequem geworden sind? Oder ist die Frage, wie berichte ich zum Beispiel aus einem Krisen- oder Kriegsgebiet, nicht immer die Wahrheit stirbt zuerst und ich muss das Beste draus machen?
Also ich will Ihre Frage indirekt beantworten. Wenn es damit beginnt, dass sogenannte Krisen- oder Kriegsreporter von der Bundeswehr ausgebildet werden. Die öffentlich-rechtlichen Anstalten haben nach wie vor keine eigene qualifizierte Ausbildung. Da ist schon was faul im Staat. Nächster Punkt ist, dass sie natürlich immer wieder auf Leute stoßen vor Ort, die mittlerweile die technischen Möglichkeiten fast genauso gut kennen. Sie müssen sich ständig was weiteres einfallen lassen. Insofern würde ich also Ihre Bezeichnung, dass es also insgesamt manipulativer geworden ist, auf der einen Seite bejahen, vom Ansatz her ja, aber in einzelnen Fällen, wenn Sie geschickt genug sind, die Erfahrung haben, können Sie es überwinden. Also wir haben zum Beispiel immer an der Kamera entweder die Flashkarte doppelt oder die Kassette doppelt. Und wenn es dann zum Konflikt kommt, gebe ich dann manchmal, was immer wieder irritiert, eine Kassette. Die Kassette ist mit zur Strafe mit irgendeinem Regionalprogramm bespielt in einem Codec, den die vor Ort nicht ansehen können. Und plötzlich kann ich mein eigentliches Material behalten, weil sie gar nicht mehr nach der Kamera gucken. Aber wir haben es grundsätzlich so, dass wir doppelt aufzeichnen, einfach um solchen Konfliktsituationen halbwegs zu entkommen. Aber der Versuch ist stärker geworden, uns zu manipulieren, uns an die Kandare zu nehmen. Und das nicht nur jetzt in irgendwelchen Diktaturen, sondern ich sehe das Embedded, das ja sehr stark von der Bundeswehr betrieben wird und von den Amerikanern betrieben wird, sehe ich genauso als einen Versuch, Einfluss auf uns zu nehmen. Denn auch dort ist unsere Bewegungsfreiheit ganz enorm eingeschränkt. Und in kritischen Situationen, habe ich es zumindest bei den Amerikanern erlebt, wird massiv eingegriffen, sie können nicht weiterarbeiten.
Aber das erklärt natürlich nicht, warum die Bildjournalisten, also vom Bild am Sonntag im Iran, mehr oder weniger in die Falle gelaufen sind. Sind die auch nicht richtig ausgebildet worden? Haben die was falsch gemacht aus ihrer Perspektive?
Ich kenne den Fall nicht so gut, dass ich da ein qualifiziertes Urteil drüber abgeben kann. Aber es ist nicht so ungewöhnlich, dass man in ein Land reist und hat kein Journalistenvisum. Ich habe meine gesamte Sudan-Berichterstattung ohne Journalistenvisum machen müssen und habe da eine Vielzahl von Beiträgen produziert. Wie es dann im Detail gelaufen ist, denke ich, sollte man wirklich abwarten, bis sie zurückkommen. Alles, was man jetzt vermutet, spekuliert, ist für die Kollegen vor Ort nur gefährlich und da möchte ich nicht dran teilhaben.
Perspektivisch gesehen, Sie fordern so etwas bei der ARD zumindest wie eine Krisenabteilung, Krisenredaktion. Was soll das bringen? Hat nicht jeder Anstalt genug Erfahrung mit den Reportern vor Ort? Dazu muss man ja sagen, die ARD hat ja ein föderal organisiertes Korrespondentennetz. Also jeder Anstalt hat so Stammkorrespondenten.
Darin liegt ja genau das Problem. Also erstmal sind diese sogenannten Stammkorrespondenten natürlich kleine Platzhirsche vor Ort. Und es heißt nicht zwingend, wenn Sie über den Alltag zum Beispiel in Israel berichten, dass Sie auch über den Gaza-Konflikt fähig sind, richtig zu berichten. Das heißt also, in dem Bombenhagel, den die Israelis damals ja nun haben über den Gazastreifen niedergehen lassen, trotzdem noch Filmberichte in aller Ruhe zu produzieren. Das ist eine Fähigkeit, die lernt man im Laufe der Jahre, die nicht ohne Risiko ist, die der Standardkorrespondent kaum machen wird. Und ich habe halt immer wieder erlebt, dass wenn ich wichtige Fragen hatte, zum Beispiel, dass die Leute, die sich als ehemalige Minister ausgaben und sie hatten 150 Lebensläufe aus dem Land dabei, er war prompt nicht darunter. Wenn sie dann die Heimatredaktion anfragen und die Heimatredaktion passt aus Überarbeitung, weil es keinen richtig zuständigen Redakteur gibt, der sie dann unterstützt, dann ist was faul. Und deswegen bin ich der Meinung, wir bräuchten eine zentrale Krisenredaktion. Das sind dann Leute, die eben solche Sachen wirklich in 0815 machen, in kürzester Zeit und den Reporter vor Ort unterstützen, bedienen. Die auch mal eine Anregung geben können. Denn wir sind ja meistens, wie man so schön sagt, vor Ort im Feld. Das heißt, wir ziehen mit unserem Kameramann von Ort zu Ort, machen Interviews und haben die Geschichte ständig im Kopf. Wir wissen aber nicht, was sich weltweit abspielt, weil sie kommen kaum Radioempfang. Manchmal ist sogar abends noch nicht mal das Internet möglich. Und da hätte ich noch gerne eine Zusammenfassung via Satellitentelefon von der zentralen Krisenredaktion, die sagt, das hat sich jetzt zu eurer Thematik ereignet. Das solltest du irgendwie mit in deinen Text mit einbeziehen. Dann würden die Berichte insgesamt, denke ich, besser, qualifizierter werden.
Ich muss ehrlich gestehen, ich habe das angenommen, dass Sie von den Heimatredaktionen, egal von wem Sie nun den Auftrag bekommen, dass die Sie betreuen irgendwie mit Tickermeldungen oder mit Informationen.
In der Regel ist das nicht so. In der Regel ist es genau umgekehrt. Die Korrespondenten, die Festen, die sagen wir von Kairo aus zum Beispiel nach Bagdad oder nach Amman ziehen, sind da etwas besser dran, weil die haben ihren eigenen Apparat im Studio Kairo. Die können diese Arbeit teilweise leisten, soweit es aus Kairo möglich ist. Wenn Sie in der Zentrale, und das habe ich immer wieder erlebt, ich bin ja so als freiberuflicher Sonderkorrespondent tätig gewesen über Jahrzehnte, wenn Sie da anrufen, sind die Kollegen entweder im Abnahmestress oder eine Kollegin, die ich in dem Fall, als ich da wissen wollte, ist dieser Mann wirklich das, was er mir erzählt hat vor der Kamera? Gibt es da irgendwelche Lebensläufe, die ich übersehen habe? Die hat mir gesagt, ich muss für heute Abend einen Film von 1,30 texten. Ich kann nicht. Ich bin völlig unter Stress. Das war ungefähr 6-7 Stunden vor der Sendung. Und wenn dann die einzige Ansprechpartnerin, die in der regionalen Heimatredaktion für sie zuständig wäre, komplett ausfällt, weil man sie mit so anderen Aufgaben betraut, dann stehen sie relativ hilflos da.
Schließen Sie nicht Ihre Anzündung zu Ihrer Lieben.